Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fokus Südwest. Der erste Beitrag handelt vom NSU-Prozess. Im zweiten Beitrag geht es um die freien Radios in Baden-Württemberg. Doch zunächst einmal die Nachrichten.
Stuttgart. In Baden-Württemberg stieg die Zahl der Tafelläden seit 1995 auf 140 von insgesamt 900 Tafeln in Deutschland. Dies zeigt deutlich die Entwicklung Deutschlands zu einer asozialen Klassengesellschaft, auch im scheinbar privilegierten Südwesten. So warnte der Bundesverband vor wenigen Tagen davor, dass insbesondere aufgrund der steigenden Flüchtlingszahlen die Spenden nicht ausreichen. Aber nicht nur Flüchtlinge, sondern auch viele Einheimische, die in die Armut abrutschen, sind auf diese ehrenamtliche Hilfe angewiesen. Die Armutsquote steigt seit 2006 kontinuierlich, so der Bundesvorsitzende Jochen Bröhl, und forderte gerechtere Steuersätze, vor allem für wohlhabende, armutsfeste Renten und höhere Hartz-IV-Sätze sowie kostenlose, ausreichende Kinderbetreuung. Wer diese soziale Aktion unterstützen möchte, kann über www.tafel-bw.de Kontakt aufnehmen und sich selbst oder Spenden einbringen. Die Ziele, die Tafeln bemühen sich um einen Ausgleich für die Bedürftigen ihrer Stadt. Vom Grundgedanken der Wohltätigkeit ausgehend wird in Tafeln ehrenamtliche Arbeit geleistet. Das Ziel der Tafeln ist es, dass alle qualitativ einwandfreien Nahrungsmittel, die im Wirtschaftsprozess nicht mehr verwendet werden können, an Bedürftige verteilt werden. Die Tafeln helfen so diesen Menschen, eine schwierige Zeit zu überbrücken und geben ihnen dadurch Motivation für die Zukunft.
Tübingen. In seinem Schwarzbuch Waffenhandel, wie Deutschland am Krieg verdient, analysiert der Sachbuchautor und Vorsitzende der Deutschen Friedensgesellschaft Jürgen Gresslin detailliert auf 600 Seiten, wie die Berliner Politik und die Kriegswirtschaft an Konflikten und Kriegen in aller Welt verdienen. Insbesondere ist die Waffenschmiede Heckler & Koch aus Oberndorf am Neckar ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Jetzt gibt es einen weiteren Fall von verdeckten Rüstungsexporten aus Baden-Württemberg. Die Staatsanwaltschaft Tübingen ermittelt gegen zwei Metzinger Kaufleute, die jahrelang unbemerkt Pistolen, Sturmgewehre und Granaten an den kasachischen Diktator Nazarbayev geliefert haben sollen. Das Kriegswaffenkontrollgesetz verbietet auf der Basis des Grundgesetzartikels 26, demzufolge von deutschem Boden nie wieder Krieg ausgehen soll, die Ausfuhr in Spannungsgebiete, Kriegsgebiete und an Diktaturen. Oberstaatsanwalt Bernhard Henn hat auf laut Presseberichten von 26 Waffendeals unter anderem 350 Pistolen, tausende Granaten und 150.000 Patronen Munition.
Thomas Wippisaal ist Bundessprecher der BAG kritischer Polizistinnen. Er sprach mit Radio Lotte Weimar über die Verbindungen zwischen dem deutschen Ableger des amerikanischen Ku Klux Klans und der rechten Terrorzelle NSU. Im Interview erhebt Wippisaal gegenüber der grün-roten Landesregierung schwere Vorwürfe im Umgang mit rechten Tendenzen innerhalb der Landespolizei.
Herr Wippisaal, die in Heilbronn ermordete Polizistin Michelle Kiesewetter, die hat wahrscheinlich nicht nur in ihrem Herkunftsort Oberweißbach in Thüringen Kontakt zur rechtsextremen Szene gehabt. Ihr Vorgesetzter bei der Polizei soll auch Mitglied beim Ku Klux Klan hier in Baden-Württemberg gewesen sein. Gibt es da Zusammenhänge oder sind es unabhängige Zufälle?
Es sind Zusammenhänge festzustellen, die noch über das, was Sie aufgezählt haben, hinausreichen. Sie wissen um die sogenannten Suizide von Corelli und von Florian Heilig. Und jetzt diese Woche Montag hat gerade ein Polizeibeamter vor dem Untersuchungsausschuss des Baden-Württembergischen Landtages eine Aussage gemacht. Das war Steffen Bartsch. Der Bruder von dem Steffen Bartsch, der Jörg Bartsch, der hat das Kraftfahrzeug von Florian Heilig höchstpersönlich untersucht und gewissermaßen dann die Entscheidung getroffen, dass es sich um einen Suizid handelt. Sie wissen, dass viele Dinge, Gegenstände später von den Eltern des Opfers, Heilig, gefunden wurden. Also Heilig gehört selbst zur rechtsextremen Szene. Und Steffen Bartsch tat ja auch auf doof in Stuttgart, dass er nicht Rechtsextremist wäre, etc. pp. Tatsächlich gehört er zur Skinhead-Szene. Und dieser Steffen Bartsch Der hat eigentlich ständig in seinem Umfeld Nelly Rühle, Alexander Neidlein und auch Christian Hehl. Und zwar auch auf seiner Facebook-Seite als Freundschaften eingetragen. Also diese Aussage vor den Parlamentariern war bodenlos in ihrer Dreistigkeit und Unverschämtheit.
Wie weit reichen denn die Zusammenhänge rund um Michel Kiesewetter? Also welche Gruppierungen haben hier nachweislich miteinander zu tun gehabt?
Der Ku Klux Klan in Baden-Württemberg wurde maßgeblich vom Verfassungsschutz in Baden-Württemberg mitgegründet. Und das ist ein Vorgehen der Nachrichtendienste weltweit. Also die Briten zum Beispiel machen das und versuchen darüber die Kontrolle zu behalten. Großbritannien, Blood and Honor, die weiterführende Linie ist ja dann das, was hier verhandelt wird, NSU und andere Ableger. Und das ist eine Vorgehensweise, dass jeder gesunden Demokratie fremd sein muss. Ähnlich ist es mit dem KKK, der wesentlich aus den USA gesteuert wird. Dort gibt es die NSDAP, AO, Aufbauorganisation, und die liefern sämtliche notwendige Materialsammlung in allen europäischen Sprachen hier auf unserem Kontinent und bauen richtig auf. Also Wehrsportgruppen, verschiedene Terrorzellen, die auch trainieren, auch jetzt aktuell. Das ist nicht irgendwie jetzt Vergangenheit, was ich da von mir gebe. Die organisieren Fluchtpunkte, falls jemand fliehen muss. Die sorgen für sichere Websurfer. Die machen Verhaltsregeln für den Fall einer Gefangennahme durch staatliche Organe. Die sorgen dafür, dass No-Name-Gruppen existieren. Und dieses Konglomerat ist für Polizeibeamte, die dienstlich unterwegs sind, im Grunde nicht zu fassen. Das wissen wir aus mehreren Bereichen, wo die Schmiere, sag ich mal, also unsere Berufskollegen, kurz davor waren, zugreifen zu können. Sowohl bei Ihnen in Thüringen, die cleveren Kriminalbeamten, als auch in Kassel, der Temme, der sollte in U-Haft gehen, oder eben in Baden-Württemberg. Sobald Nachrichtendienste ihre Finger im Spiel haben, ist alles möglich.
Wie kann das aber eigentlich sein? Also man mag ja tatsächlich das Vertrauen in den bestehenden Rechtsstaat verlieren, wenn man das alles so verfolgt. Der Geheimdienste, die agieren offenbar völlig autark. Und warum? Wie funktioniert das? Warum dürfen die das?
Nicht völlig autark, sondern zum Beispiel ist klar für unsere Laienspieler, in den Landesämtern für Verfassungsschutz und auch in Köln beim Bundesamt, dass sie den britischen Geheimdienst nicht in die Suppe spucken. Die wissen, dass Blood and Honor hier mit einem Ableger, also auch NSU, unterwegs war und auch weiter unterwegs ist. Mhm. Das ist einfach so. Und dann müssen sie sich wirklich versuchen vorzustellen, wie das eigentlich ist. Das sind also solche Geheimdienstmenschen, die operieren. Das sind staatlich trainierte Lügner. Die werden dafür belohnt und honoriert, dass sie mehrere Legenden fahren, dass sie laufen, täuschen und tricksen, einschließlich der Polizei. Wir wissen ja aus den Untersuchungsausschüssen, auch schon aus diesem Strafverfahren, wie oft die Dienste bei ihnen in Thüringen sich die Akten angeguckt haben, ob eigene Leute operativ dadurch gefährdet werden, sowohl V-Leute als auch also eigene Mitarbeiter. Also das ist eine völlig andere Welt als das, was wir so von der Rechtsstaatssystematik gelernt haben, auch wir als Kriminalbeamte. Und so ist es.
Ja, so ist es. Sagt sich so leicht, aber es haut ja eigentlich gnadenlos an der Zielführung vorbei. Also es werden keine Gewalttaten dadurch verhindert, im Gegenteil. Es wird keine Verfassung geschützt, im Gegenteil. Wie kann das also sein? Es ist nicht fassbar.
Ja, doch, es ist fassbar, weil es ja stattfindet. Wir erleben es. Und bitte nehmen Sie auch zur Kenntnis, dass dort ganz verschworene Schwüre existieren. Also jetzt nicht so Indianerschwur, Blut und etc. Aber zum Beispiel taucht der Christian Hehl bei allen relevanten Aussagen auf. In allen Untersuchungsausschüssen der Parlamente, wenn sich jemand aus dem eigenen Dunstkreis dort im Zeugenstand befindet. Genauso hier. Im OLG München war Christian Hehl mehrfach da. Es wird genau darauf geachtet, wie die eigenen Leute sich verhalten, dass sie entsprechend, sie wissen das ja durch die Analyse, was hier läuft. Also es ist eine Seifenoper, die rechten Zeugen verarschen die Justiz. Sie tun auf Erinnerungslücke etc. pp. Das ist organisiert, das ist trainiert, das wird vorbereitet in einer ganz anderen Qualität als Zeugenbetreuung bei der Polizei.
Es gibt da eben verschiedene rechtsextreme Vereinigungen, Sie haben schon ein paar genannt, aber um mal auf die Strukturen derer zu sprechen zu kommen, haben die Vorbilder oder wonach richten die sich? Wonach richten die sich aus? Wo nehmen die ihre Ansichten her?
Also NSDAP AO hatte ich bereits erwähnt, USA, Jerry Lauck. Und wenn man NSDAP hört, ist klar, wo das Vorbild liegt, nämlich hier. Das Braune Reich, das Nazireich, Deutschland von 33 bis 45. Das ist das Vorbild. Und da gibt es auch ein Menschenbild, das für uns genauso fremd ist wie das, was ich jetzt ausgeführt habe über die Arbeitsweisen der Geheimdienste in funktionierenden rechtsstaatlichen Demokratien. Und das Menschenbild sagt ganz klar, dass bestimmte Kategorien von Menschen, jetzt nicht die klassische Rassenlehre der Nazis, aber ähnlich, kein Recht zu leben haben, dass sie versklavt werden können. Auch deshalb diese Exekution, die wir hier bearbeitet sehen vom OLG München, die wurden ja so kaltblütig, so trocken, so aber auch perfekt vorbereitet durchgeführt. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von den Tätern relevante Skrupel davon getragen hat. Und dieser Ku Klux Klan ist gewissermaßen so das Christliche, um das vielleicht besser verständlich zu machen für die Hörerinnen und Hörer, das christliche Pendant zu dem ISIS, also der IS, was jetzt im Nahen Osten sein Unwesen treibt, ist völlig irrelevant. Sobald jemand dieser Ideologie nicht angehört, ist er Feind, ist er Gegenüber.
Das Seltsame ist nun aber, dass ausgerechnet, wenn wir wissen, der Gruppenführer von Michel Kiesewetter ist Mitglied im Ku Klux Klan. Das ist ein Beamter der deutschen Polizei. Offenbar scheint das ja auch mehreren Menschen bekannt gewesen zu sein, welche Rolle er da spielt. Wie geht das, wie kommt das zusammen mit seiner Dienstpflicht als Beamter? Passt doch nicht.
Diese Polizei in Baden-Württemberg, das habe ich schon an anderen Stellen gesagt in den letzten 3 Jahren, ist völlig verroht. Also die Vorgesetzten wissen genau, was für Kanaillen sie als Mitarbeiter haben und sie schützen sie. Auch nur so ist es natürlich erklärlich, dass die ehemaligen Mitglieder in diesem Ku Klux Klan, die dann auch noch so tun wie jetzt Montag, der hier Steffen Bartsch vom Untersuchungsausschuss in Stuttgart, dass das nur eine 2-3-Wochen-Episode gewesen und er hätte nicht gewusst, was das eigentlich sei. Er wollte sich mit dieser christlichen Strömung intensiver beschäftigen. Das geht inzwischen relativ weit in der Hierarchie in Vorgesetztenbereiche hinein, weil die über die Zeit, das läuft ja seit den 80er Jahren, dort hineingewachsen sind durch entsprechende Beförderung, Ernennung. Und dieser Bereich wird nicht ernsthaft angegangen, selbst unter Grün-Rot in Baden-Württemberg nicht. Immerhin hat die Grüne Partei dort die Mehrheit in der Landesregierung. Die tatsächlichen Ausmaße bei den Polizeien, also ich kenne Stimmen, nicht unbedingt immer unsere Mitglieder, aber die sprechen davon, dass es Bereiche gibt, gerade in Baden-Württemberg, wo so 50% der Beamten in die rechtsextremistische Ecke gehören, sich entsprechend äußern. Also nicht gleich Gewalt und Tod und fertig machen, aber eindeutig aufgrund der Äußerung, wenn sie ungeschützt hinten im Sozialraum, in der Wache oder so sich unterhalten.
Ende April stellte die Fraktion der Grünen im baden-württembergischen Landtag unter Federführung des Landtagsabgeordneten Alexander Salomon aus Karlsruhe eine Anfrage an die Landesregierung, wie es denn um die Förderung der freien Radios im Land bestellt sei und wie man diese Radios beurteile. Von den 9 Fragen beantwortete das Staatsministerium mit Landesministerin Silke Krebs an der Spitze die erste, wie sie die medienpolitische Bedeutung des nicht kommerziellen Rundfunks insgesamt bewerte, selbst. Die folgenden 8 Fragen wurden von der zuständigen Behörde, der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg, beantwortet. Und da kamen erstaunliche der Beantwortung der ersten Frage teilweise eher entgegenstehende Beurteilungen zutage. Auf Fragen danach, wer gefördert werde, in welcher Höhe und wie sich die Höhe der Förderung seit 2010 verändert hatte, blieben die Antworten recht nüchtern. Als es aber um die Digitalisierung ging, offenbarte die Landesanstalt seltsame, teilweise widersprüchliche Auffassungen. Wie die Grünen diese Antworten beurteilen, dazu hat Ralf Snorawa für Fokus Südwest den für die Medienpolitik in der Fraktion zuständigen Alexander Salomon interviewt.
Herr Salomon, Sie waren federführend beim Antrag der Grünen-Fraktion hinsichtlich der freien Radios. Hier wollten Sie vom Staatsministerium Bescheid wissen. Wie wurde hier gefördert? Wie schätzt man die freien Radios ein? Ganz entscheidend ist ein Satz, das das Staatsministerium geantwortet hat. Von den Fragen hat es vor allem auf die erste Frage geantwortet und bei der anderen auf die Landesanstalt für Kommunikation weiterverwiesen. Da hieß es, dass die freien Radios unverzichtbar seien. Jetzt vermissen natürlich die freien Radios ein wenig ihre Stellung als dritte Säule im Landesmediengesetz.
Also erst muss man natürlich festhalten, ist alles korrekt. Das Staatsministerium hat auf die erste Frage ganz alleine geantwortet, ohne auf die zurückzunehmen, auf die LFK in dem Fall. Ich finde, die Antwort ist zutreffend. Das war auch die ganze Intention, die man auch gesehen hat durch die Mediengesetzänderung, die wir in dieser Legislaturperiode ja schon vollzogen haben und damit diese 10% Obergrenze herausgenommen haben aus dem Landesmediengesetz, was sich dann ja auch in einer breiteren Förderung dargestellt hat. Nichtsdestotrotz ist klar, die Forderung auch der freien Radios auf die Stufe gestellt zu werden mit den anderen Anbietern bleibt bestehen, ist auch nicht aus der Welt oder irgendwie wird nicht beachtet. Die Frage wird halt sein, wie man das nochmal darstellen kann. Diese Legislatur, um das auch klipp und klar zu sagen und ohne da jetzt noch weitere Erwartungen zu wecken, wird schwierig sein, das überhaupt noch zu realisieren. Das wird in der nächsten Legislatur aber eine Aufgabe sein, ohne Umschweife.
In der Hoffnung, dass die Grünen da nochmal dran sind.
Ich hoffe natürlich ganz fest daran. Ich glaube auch, dass wir das, was wir zumindest jetzt reduziert auf den Bereich gemacht haben, lässt sich meines Erachtens sehen. Da muss man erstmal jemand anders kommen, der etwas Besseres gemacht hat für die freien Radios in dem Fall. Und meines Erachtens lässt sich das sehen. Ungeachtet der Tatsache ist mir vollkommen klar, ich bin ja auch im ständigen Gespräch mit den freien Radios, dass viele andere wünschenswerte Angelegenheiten so nicht umgesetzt worden sind, die wir auch unterstützen. Auch keine Frage. Ja. Aber da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen politische Arbeit leisten, damit das auch realisiert werden kann.
Also man kann sie ja kurz benennen. Es gibt insgesamt vom Verband der Freien Radios, der Assoziation Freier Gesellschaftsfunk, die Forderung von einer doppelt so hohen Förderung wie bisher. Also statt maximal 120.000 Euro etwa pro Radio eine Förderung von 240.000 pro Radio und natürlich alle gleich. Also momentan haben wir ja eine etwas Aufsplittung zwischen in Bezug auf Erstausstrahlungssendezeiten, die etwas, möchte ich fast sagen, etwas verwirrend auch ist.
Ja, keine Frage. Also ich würde mir jetzt auch wünschen, dass noch mehr Geld in die Sockelförderung geht, ohne die großen Antrag schreiben, was keinen Abstrich tut bei der Qualität, weil die Qualität ist in der Regel immer hoch bei den freien Radios. Da würde ich mir auch mehr wünschen. Das ist gar keine Frage. 250.000 oder 240.000 sind ja auch eine Hausnummer, wo es dann so einigermaßen klappt. Ne, das ist so das Mindeste, was man braucht, um seine Leute, die beim freien Radio arbeiten, auch fair zu bezahlen oder auch angemessen der Aufgabe zu bezahlen und den Betrieb aufrechtzuerhalten, ist, glaube ich, das ist angekommen. Bloß wenn ich mir dann halt sehe, welche Summen wir zur Verfügung haben, um auch andere medienpolitische, wirklich auch relevante Teile zu fördern, hat die LFK natürlich ein Problem in der ganzen Verteilung der Gelder. Das muss man auch meines Erachtens beachten und eingestehen. Und da ist es keine leichte Aufgabe. Meines Erachtens aber bemerkenswert die fast Verdoppelung der Gelder, die freien Radios bekommen haben. Ich glaube, die darf man nicht auch unter den Tisch fallen lassen.
Sicherlich. Andererseits sind jetzt die Förderungen zum Beispiel zurückgegangen im vergangenen Jahr, weil man mit dem Kopf durch die Wand wollte, was eine DAB+-Kanal, einen Probekanal betrifft. Da wurden zum Beispiel 200.000 Euro weniger an die freien Radios weitergegeben. An 11 übrigens, wobei 9 davon in der Assoziation Freier Gesellschaftsfunk sind. Ne?
Ja, also ich glaube auch nicht, dass es ganz geschickt war, um es mal so auszudrücken, diese Digitalisierungsförderung, die Rücklagen für DAB+, dass man da so diesen Druck aufbaut und auch immer wieder den Wunsch auch äußert. Ich meine, in der gesamten Beantwortung durch die LFK, nicht mal durch die Blume, sondern ganz direkt wird ja erwähnt, dass man sich doch eigentlich wünschen würde in der heutigen Zeit, dass die freien Radios vom UKW, vom Analogen ins Digitale, also ins Internet, sich bewegen würden und dann gestreamt werden übers Internet. Ich glaube, da beißt sich ein bisschen meines Erachtens, was die LFK macht, sondern da muss ich wirklich auch von sich aus sagen, wir behandeln sie gleich, wenn sie denn relevant sind. Und was auch die Landesregierung in ihrer Beantwortung sagt, ich meine, das ist ja die Vorgabe, die die LFK mit beachten sollte. Das ist nicht die Maßgabe, natürlich darf sie frei entscheiden, aber das ist eine der Maßgaben. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man auch über UKW jeder und jede die freien Radios empfangen kann bei sich und nicht ausweichen muss, extra dann quasi aussortiert, ich muss ins Netz gehen, um die freien Radios zu empfangen. Also von daher, ich glaube, das ist derzeit noch ein Irrweg, solange nicht klar ist, wann ist die UKW-Abschaltung, wann gehen alle Radiosender, die heute über UKW ausstrahlen, auf den Digitalfunk oder sogar weiter noch ins Internet.
Jetzt sind bei den Antworten ja einige, sage ich mal so, recht harsch ausgefallen auch. Ich nehme da speziell auf die Sache mit dem Frequenzsplitting. Ja. Da wurde dann einfach gesagt, die freien Radios, ja, und auch die anderen, diese Lernradios, ja, also der Zuhörerzuspruch beider Programmformen sei nicht so sonderlich groß. Ist es sozusagen die neue Form der Argumentation? Nur wer viel Zuspruch und viel Durchschnitt produziert, der ist auch gut?
Ja, ich mache mir das ja nicht zu eigen. Ich meine, das ist ja klar gekennzeichnet als Antwort der LFK, also durch die Spitze der LFK auch dann so geäußert gegenüber dem Staatsministerium und dann auch in dieser Landtagsdrucksache abgedruckt. Ich finde es meines Erachtens nicht glücklich, so etwas zu sagen. Es entspricht, glaube ich, auch nicht der Bedeutung, die freien Radios haben, auch in der Gesellschaft. Und das Messen an Einschaltquoten oder an Zuhörerquoten in dem Fall ist, glaube ich, eh immer ein bisschen verquer und, glaube ich, hilft der Sache nicht weiter. Ich meine, da müsste man auch andere Programme überdenken, ob die wirklich die Reichweite haben und Leute erreichen oder nicht erreichen. Von daher, glaube ich, ist es eher wichtig zu sagen, welche in Anführungsstrichen Nische, aber auch welchen Bedarf decken denn freie Radios ab, und die decken einen Bedarf ab, der von anderen Programmen so nicht erfüllt wird. Ich wüsste es zumindest nicht von anderen Radiosendern, dass sie die Qualität oder auch die in den Bereich an Interessen abdecken. Und von daher ist es ein Angebot, glaube ich, was in der Gesellschaft wichtig ist, und es muss auch gefördert werden. Und da ist es nicht entscheidend, ob das ein, zwei oder 100 hören, sondern ob die Qualität besteht. Das sind auch, klar, erstmal Worte, die kann man in die Welt setzen. Aber wie gesagt, man hat ja auch in unserer Änderung gemerkt, wo wir andere Bereiche in der LFK bewusst, und das haben wir auch immer kommuniziert, natürlich auch beschnitten haben, zugunsten der freien Radios, dass wir uns zu den freien Radios bekennen, auch als Politik in dem Fall. Also von daher ist noch etwas zu tun. Ich würde mir wünschen, dass die LFK da auch in Anführungsstrichen positiver rangeht, zusammen mit den freien Radios, und es nicht in irgendeiner Form versteht, wir müssen da irgendwie ein Zwiespalt oder ein Problem entstehen lassen, wo eigentlich meines Erachtens kein Problem ist, wo auch keins sein sollte.
Eine andere Argumentation, die mich auch ein bisschen hat wundern lassen, das sieht schon sehr parteipolitisch aus in der Argumentation, oder zumindest so eine, als eine Art Vorgabe ist, Bezug auf den ländlichen Raum. Mhm. Abgesehen von dem Widerspruch, dass man da im Internet ja gut vertreten sei, und dem Widerspruch in der Hinsicht, dass natürlich in vielen Gegenden im ländlichen Raum nach wie vor die Internetverbindungen nicht sonderlich gut sind. Und abgesehen davon heißt es ja dann in dieser Antwort zum Beispiel, man sei ein Einschaltradio, ja, und deswegen gehöre man eher ins Internet. Also dürfen Einschaltradios nicht mehr auf UKW vertreten sein? Das wäre sozusagen die Frage, die man hier an die LFK wahrscheinlich formulieren müsste, oder?
Wir werden ja die Anfrage jetzt auch noch, die wir dort gestellt haben, beziehungsweise diesen Antrag, den werden wir ja auch noch im ständigen Ausschuss beraten. Da werden wir auch natürlich hoffen, dass die LFK vertreten sein wird. Das wäre sinnvoll, da muss man noch gucken, wie das funktioniert und wie das nicht funktioniert. Ist ja immer die Problematik, dass man nicht auch in den Gremien das Ganze dann auf politische Art und Weise über die Anträge diskutieren kann. Also kann man sich durchaus Verbesserungsbedingungen ausdenken in dem Fall, aber wir werden das Ganze im Ausschuss diskutieren, im ständigen Ausschuss, und werden dann darüber natürlich noch weitere Fragen haben, die beantwortet werden müssen, auch politische Vorgaben im Sinne von, was erwartet natürlich auch ein Gesetzgeber davon, wenn er Vorgaben macht über das Gesetz, wie die umgesetzt werden. Darüber, glaube ich, muss man reden. Das heißt nicht, dass wir das Tagesgeschäft beeinflussen wollen, das gab gar keinen Fall, da halten wir es ziemlich hoch, dass wir uns da auch raushalten wollen, das ist Aufgabe der Gremien, der LFK, aber gewisse Vorgaben gibt es. Meine Fraktion zum Beispiel hat sich den ländlichen Raum in dieser Legislaturperiode explizit als Ziel vorgegeben, dass wir da dran arbeiten wollen, an gleichen Lebensverhältnissen vor allem. Und dazu gehört natürlich auch, dass man die freien Radios dort unter Umständen anders fördert, mehr fördert, vielleicht haben die andere Zugänge, das muss man dann individuell sehen, damit auch dort ein Empfang bestehen kann, weil nicht nur in den größeren Städten, in den Ballungszentren braucht man freie Radios, sondern ich glaube, es braucht man flächendeckend, weil da gibt es durchaus Bedarf, unter Umständen sogar mehr, weil dort das Angebot geringer ist oder nicht so ausgefächert wie in den größeren Städten.
Die meisten der freien Radios gibt es jetzt seit 20 Jahren. Sie sind auch eine Plattform für Bürgerbeteiligung, bieten kulturelle Vielfalt. Warum wird, denken Sie, nach wie vor von der Landesanstalt für Kommunikation so zurückhaltend gefördert?
Ja gut, das muss man dann, wenn man die genauen Probleme herausfinden oder in Anführungszeichen die genauen Hintergründe des Ganzen, muss man, glaube ich, die Landesanstalt für Kommunikation direkt fragen, den Präsidenten direkt fragen, warum es so oder so gefördert wird, warum die Tatbestände so oder so gestaltet sind. Wie gesagt, ich würde es mir wünschen, dass man da gemessen an der Ausstrahlungsqualität sagt, die Sockelförderung nach oben, wir gehen noch in die Breite. Unter Umständen, was ja auch denkbar ist, fördern weitere Gründungen von freien Radios landesweit, weil dieses Stichwort ländlicher Raum, wir wollen auch eine breite Abdeckung von freien Radios, ist ja durchaus gegeben. Da kann man sich dann unter Umständen, sage ich immer mit Anführungsstrichen, auch darüber unterhalten, ob neu gegründete freie Radios erstmal direkt anfangen in DAB oder halt im Internet. Das mag durchaus sein, weil die UKW-Frequenzen ja doch sehr knapp sind, um es mal so auszudrücken. Das ist alles gegeben. Ich würde mir halt einen kreativeren Umgang wünschen mit den Problemstellungen, mit den Vorgaben, die da sind. Im Sinne der freien Radios, im Sinne der Bürgerbeteiligung, die Sie erwähnt haben, im Sinne dessen, dass dort Menschen wirklich ihre Zeit hineingeben in das Ganze und tatsächlich auch einen Mehrwert schaffen für eine Gesellschaft.
Jetzt sind ja freie Radios für weitere 10 Jahre auf UKW vertreten. Mhm. Die Bescheide gingen vor kurzer Zeit erst raus. Sieht man da genug Zeit, um hier zu einer Umstellung zu kommen? Ich meine, es wurde unter dem Vorbehalt ja auch gegeben, die 10 Jahre, dass da eine Umstellung auf DAB Plus dann vor sich gehen könnte.
Na gut, also da muss man, glaube ich, sich auch ehrlich machen in der Politik und mal klar sagen, wie lange wollen wir UKW noch leben lassen? Wie lange ist es überhaupt noch haltbar, der Zustand, wie er ist? Und meines Erachtens wäre es wichtig, auch für die Planungssicherheit. Ich meine, bei den freien Radios ist es eins, bei den anderen Radiosendern ist es auch für die Planungssicherheit wichtig, wie lange kann ich noch auf UKW senden, wann muss ich in DAB, muss ich mein Angebot in DAB aufbauen, wie bin ich dort vertreten, das sind alles Fragen, die geklärt werden müssen und durch ständiges, wir verschieben die Abschaltung wieder um ein paar Jahre, ist, glaube ich, meines Erachtens niemand geholfen. Also von daher würde ich mir schon wünschen, dass dann jetzt auch mal Schluss ist mit UKW, da muss man sich dann vielleicht die harte Entscheidung machen. Aber das hat man auch im Fernsehbereich gemacht, indem man den harten Schnitt gemacht hat. Und dann würde es, glaube ich, die weitere Konsequenz, dass dann mehr DAB-Radios verkauft werden, dass die Streams besser werden über Mobilfunknetze zum Beispiel, das wäre der nächste Schritt, der dann kommen würde, wenn klar ist, diese Technik UKW ist am Ende, damit können wir nicht weiter rechnen. Von daher, glaube ich, ist es wichtig, dass man da eine Vorgabe macht politisch und das ganze Problem nicht weiter vor sich herschiebt.
Aber Sie würden sich schon wünschen von Seiten der Grünen, dass dann die freien Radios in DAB ähnlich abgebildet sind wie auf UKW, oder?
Natürlich, das ist klar. Also das muss dann sein, vor allem bei denen, wo wir sagen, wir wollen eine Förderung, wir wollen, dass die als Bestandteil einer vielfältigen Medienlandschaft erhalten bleiben. Da muss natürlich auch die Förderung dann da sein, die bei UKW da ist, muss dann auf DAB weiter vertreten sein. Das ist, glaube ich, eine Bedingung, die ist klar. Also ein reines Abschieben ins Netz, wie es dann so schön formuliert wird, ist, glaube ich, dann nicht die Lösung, sondern wenn DAB da ist, das auch gefördert wird über die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender, die das ja quasi, wenn man es mal so will, als Pioniere erstmal etablieren müssen, auch viel Geld investieren, das ist ja eine nächste Frage, ob die KEF quasi als Herrin der Finanzen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten nicht irgendwann auch mal sagt, das mit DAB können wir alleine nicht fortführen, sondern müssen noch weitere kommen, die das unterstützen finanziell. Das sind Fragen, die müssen jetzt geklärt werden, weil das sind alles lange Zeiträume, die der Öffentlich-Rechtliche planen muss, die Privaten planen müssen, aber auch die freien Radios, die ja auch eine gewisse Zukunftsplanung benötigen über 1-2 Jahre hinaus. Von daher, die Zeit ist jetzt eigentlich da Und da sollte man sich, glaube ich, nicht reduzieren darauf, dass man die freien Radios ins Netz stellen will, sondern einen Gesamtplan muss man haben. Wie will ich denn die Medienlandschaft in 10 Jahren gestaltet sehen?
Das war Fokus Südwest. Redaktion und Moderation Ralf Snurawa, Hans Gräf, Frauke Keil, Radio Lotte und Melissa Eckstein.